Ja, danke, dass ich bei Ihnen sein darf auf Hausbesuch. Ich bin jetzt mal ganz Ohr für ein liebes Dialektwort aus Ihrem Mund.
Ohrschichtig.
Das heißt?
Für sich ein Ohr. Kann auch sein, so leicht debil, also dass man sich nicht so recht auskennt und dass man auch für sich ein Ohr sein kann.
So ein Ohr wie manchmal allein hier im Übungskeller, da hätte ich nämlich gern noch einen lieben Klang von Ihnen.
Also das ist mein Steinspiel.
Eins zu eins, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit
Erwin Rehling, experimentiert mit Klang und Sprache.
Sie hören gar nicht auf zu spielen. Es macht Ihnen diebisches Vergnügen. Sie strahlen mich an. Hier im Keller, im Übungsraum, in dem ehemaligen Bauernhof bei Wasserburg, voller Instrumente. Und ich schaue hier auf das Steinspiel. Aber sagen Sie mal, sind das nicht normale Fliesen?
Ja, das sind ganz normale Fliesen. Die habe ich gefunden bei einem Fliesenhändler. Und da waren so Fliesenabfälle. Randstücke und so weiter. Und ich habe ein paar mitgenommen. Und ich habe damals in München gewohnt. Dann habe ich es mit heimgebracht. Und dann habe ich mir gedacht, weil ich habe sie in der Hand gehabt und die waren ganz leicht. Da habe ich mir gedacht, die könnten durchklingen. Und dann habe ich es daheim auf zwei Gummischnüre gelegt, das nicht plan auflegen.
Ja, das sind lauter rechteckige, lange Fliesenteile zurechtgeschnitten. Da haben sie für die Klanghöhe die sich selber zusammengesägt.
Ich habe zu der Zeit sehr viel bei Bildhauern gearbeitet und habe mich da sehr gut mit der Flex auskennt.
Also aus Fliesenabfall wurde Ton.
Ja, also die sind nicht sauber gestimmt. Das ist nicht drin. Und das war auch nicht meine Absicht. Sondern ich wollte einfach einen Zusammenklang haben, der mir passt und der mir taugt.
Und den es nur beim Erwin Rehling gibt, auf die Art. Noch mal ein paar Töne gern. Und die nächsten Töne, die sind, glaube ich, wesentlich vertrauter. Das kenne ich sonst nur von Marianne und Michael aus der volkstümlichen Musik, aber sie machen wahrscheinlich was anderes damit.
Ja.
Das sind jede Menge Kuhglocken in allen Größen.
Ja, aber ich spiele auch mit Sticks. Das klingt dann so.
So habe ich Kuhglocken noch nie gehört.
Das, was ich da spiele, ist rein improvisiert, aber hat natürlich mit den Geschichten, die vorher oder nachkommen, einfach einen Zusammenhang. Für mich, einen assoziativen.
Ja, wir reden noch drüber, über Ihre schönen Klangbücher voller Geschichten aus der Kindheit. Und dazwischen wird frei improvisiert, rhythmisch. Zum Beispiel auch hier mit diesem Marimbaphon, das haben Sie aber nicht selber gebaut.
Das Marimbaphon ist aus Ghana, das habe ich mal in einem Eine-Welt-Laden in Wasserburg gekauft. Das habe ich schon ganz, ganz lang, das habe ich noch bei den Interpreten schon gespielt.
Da waren Sie ja in diesem berühmten Volksmusik-Trio vor 30 Jahren, aber Sie waren selber nie in Ghana.
Nein, ich war nie in Ghana.
Aber in Wasserburg.
In Wasserburg war ich öfter. Ja.
Und auch da haben Sie sich dann selber drauf geschafft. Da hängen so eine Art Kürbisse unten dran, was ist das?
Das sind Kalibassen. Das sind Flaschenkürbisse, die sind ausgehöhlt und da ist natürlich das Fruchtfleisch rausgenommen worden und im Laufe der Zeit sind die dann ganz hart geworden und das sind eigentlich die Resonanzkörper.
Ich glaube, Sie haben eine ganz schwarze Seele in sich.
Okay.
Das ist doch afrikanisch in meinen Ohren.
Ja, also als Musiker nimmt man natürlich alles Mögliche auf. Und ich bin halt, wie soll ich sagen, ich bin einfach ein Freund von guter Musik. Ich höre mir alles so, ich muss nur gut sein. Für mich.
Und ich habe gerade gemerkt, Sie haben sich jedes Mal kurz gesammelt und sich dann, habe ich fast so das Gefühl, von sich selbst überraschen lassen. Das ist jedes Mal anders.
Ja. Ja, ja. Also das, was ich jetzt gerade gespielt habe, das habe ich noch nie gespielt. natürlich ähnlich, aber das war jetzt für den BR, für 1&1 der Talk, ein absolutes Novum.
So wird's nie wieder. Ja, danke. Das ist jetzt auf ewig im Rundfunkarchiv. Ja. Da wird es wahrscheinlich noch ein bisschen scheppern. Das erinnert mich eher an so ein klassisches Rockschlagzeug mit Hi-Hats, Bass.
Nein, ich zeige Ihnen jetzt was. Da liegen praktisch auf der Standtom. Also das ist abgedeckt mit einem Filz. Und auf dem Filz liegt ein Tambourin. Und auf der Snare liegt auch ein Filz und ein Tambourin. Und das klingt dann so.
Und wieder free and easy.
Ja.
Geht der Beat auch durchs Haus? Sie sind immerhin vier Parteien.
Das ist wunderbar. Ich habe hier Vermieter, die sehr gern mögen, was ich da mache. Ich kann jeden Tag hier üben, außer Sonn- und Feiertagen und eigentlich immer bis um 10 Uhr auf Nacht. Und bin unheimlich froh, weil das ist für einen Musiker einfach großartig, wenn er nur kurz aus dem Haus geht, von der Wohnung im Keller runter, und dann hat er sein ganzes Instrumentarium da und ich muss nicht fahren und gar nichts und ich kann hier einfach arbeiten und entwickeln.
Wobei es sind feine, unerhörte Klänge, das ist nicht hier das dumpf wummernde Rockschlagzeug den ganzen Tag.
Also, soll ich sowas einmal spielen?
Können Sie sowas auch?
Ja, kann ich auch.
Wenn es nur so wäre, käme schon mal ein Mieter runter.
Hm? Ja. Ich liebe das Schlagzeug, filigran spielen. Ich mag das sehr gern.
Ja, ich würde sagen, wir tauchen heute ein in Ihren Klangkosmos. Es gibt auch ein Klangbuch mit schönen Zeichnungen. Das heißt Neues von früher und das andere Eus net glung. Mhm. Da kommen wir dazu. Aber erstmal George Harrison. Sagt Ihnen schon noch was?
So, natürlich sagt mir das was.
Let It Roll aus seinem Soloalbum im Trennungsjahr der Beatles.
Ach, wie schön. Ich bin am 2. Februar 70 geworden.
Ja, und die haben sich 1970 leider getrennt. Da werden sie auch eine kleine Träne verdrückt haben mit 16 Jahren. Mhm.
Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft
Erwin Rehling, erzählt Neues von früher.
Und alles selbst erlebt in der Nähe von Wasserburg, wo er heute noch lebt. Illustrierte Klangbücher mit einer CD drin, voller Minigeschichten, meist keine Minute lang. Vom mächtigen Stier, der ganz still wurde, als er das Blut auf der Metzgersschürze roch. Das ist tief drunten alles noch da.
Ja. Ich habe das Beutel, jetzt wo Sie das sagen, habe ich das Beutel sofort da. Weil das war für mich eine ganz wichtige Zeit, bei den Nachbarn zu sein, im Stall drin. Da habe ich geholfen und da war ich daheim. Und der Stier, der ist so ganz nah an dem Gang, wo wir vorbei haben müssen, und ich habe mich immer gefürchtet vor ihm. Weil wir sind ja öfters vorbeigekommen, da haben wir dann das Heu rübergeschmissen, da haben wir öfters bei ihm vorbei müssen. Aber wie der Wirtsbäder da war ich dabei, das habe ich gesehen.
Ja, und man ist mittendrin. Die ganzen Miniaturen erschließen so eine versunkene Welt und dazwischen improvisieren sie. Ich würde sagen, wir hören mal einen Ausschnitt von Ihnen selber. Das hat mich ziemlich berührt. So klein es ist, so groß sind die Gefühle dahinter. Kartoffelacker.
Beim hinten nachgeglauben auf dem Kartoffelacker haben der Hans und ich ein Mausnest gefunden. Vorher war es noch gut versteckt unter dem Kartoffelkraut. Rund, schön auspolstert von den Mauseltern. 3 oder 4 kleine Mais sind drin gelegen. So jung, dass die Augen noch zu waren. Nackert und hilflos. Auf dem offenen, aufgewühlten Boden. Der Hans hat zu mir gesagt, ich soll einmal weggehen. Weit weg. Fast bis zu der Toffelschmiedwiesen um mich. Und nicht umschauen.
Naja, ein jeder ahnt, was er da gemacht hat mit den jungen Mäusen. Und in der Fantasie, weil ich es gerade höre, da flitzen die Mäuse.
Ja, das war die Assoziation. Und das ist natürlich ganz spannend, weil ich immer wieder mitkriege, dass die Leute, die zu meinen Konzerten kommen, die haben alle andere Assoziationen. Aber es ist immer was sehr tiefgehendes, was aus der Kindheit, was wieder aufverdampft. Und das mag ich sehr gern, weil die Leute lieben das und sind dann oft auch bei den Konzerten ganz lang und da. Die Veranstalter sagen dann immer, das ist der Wahnsinn, so lange sind die Leute noch nie da gewesen bei mir. Da singen sie dann und unterhalten sie und das habe ich auch, das kenne ich auch und so. Und das macht mir sehr viel Freude.
Ja, weil sie im Kern einfach eine Geschichte erfassen und die löst was aus und schwingt noch lang nach. Und da kann man auch die Klänge brauchen, um ein bisschen drüber zu sinnieren. Zum Beispiel auch, das hat mir gefallen, der Streit.
Als Bub habe ich einmal mitgekriegt, wie zwei Mannsbrüder richtig gestritten haben miteinander. Um irgendeine Erbschaft ist es gegangen. Drungen haben sie auch schon was gehabt. Da hat der eine den anderen abgelehrt, mach die Augen zu, dann siehst du, was da gehört. Das habe ich dann auch probiert. Alles war ganz dunkel. Und ich habe mich gewundert.
Das kindliche Staunen ist in Ihnen aber jetzt noch da, gell?
Ja. Ich wundere mich immer noch. Ich wundere mich über vieles. Ich wundere mich natürlich auch, also jetzt, wo ich wirklich seit langer Zeit wieder auf dem Land bin, ich habe ja zwischendrin 27 Jahre in München gewohnt, ich war ein alter Heidhauser. Und da wunderte ich mich sehr darüber, wie einförmig und wie eintönig das alles geworden ist. Das wundert mich sehr und das macht mich auch sehr traurig, weil ich kenne die Natur noch, wenn ich zum Beispiel zu meiner Mama, meine Mama ist im Mai geboren und der habe ich dann öfters einmal eine Blume gebracht zum Geburtstag. Und da bin ich dann in der Blumenwiese drin gesetzt und es war ein Geruch und die Bienen und die Hummeln sind umeinander und jetzt ist alles still und ich sehe keine Blume fast mehr, es ist alles grün. Also das gibt mir zu denken.
Ja, da ist viel Nostalgie drin, Wehmut, aber man ahnt auch die Härte des Lebens in den späten 50ern in Bayern.
Natürlich. Ja.
Der Pfeifer Michi, der würde man heute sagen, ein Trauma hat vom Bombenangriff.
Ja, auf jeden Fall.
Das meiste ist von Ihnen klar, was ich mir gemerkt habe, die Gollerin, die sich gerne auf dem Balkon gesonnt hat, wie Gott sie schuf.
Ja, die Gollerin. Die ist auf dem Balkon gelegen und hat sich um 10 Uhr vormittags schon gesonnt. Und das war für uns Buben, die war oben ohne. Das hat der Oberbühnerbäder gesehen. Das war der Erste, der das gesehen hat von uns. Und das war für uns Buben natürlich eine totale Sensation.
Hat die Gollerin gewusst, dass jemand schaut?
Das glaube ich nicht. Wir waren ja nicht blöd. Das war auf dem Weg zur Kirche und das war für uns schon fast ein Ritual, dass wir da am Sonntagvormittag um 10 Uhr haben wir geschaut, ist die Gollerin da? Öfters einmal war es dann natürlich gar nicht da.
Ausgerechnet auf dem Weg zur Kirche.
Ja.
Der Metzger taucht auf in den Klangbüchern mit Bolzenschussgerät, sagt jedes Mal zur Sau.
Hände hoch!
Mittellustig.
Die Sau hat ihn angeschaut wie ein Weih und der Metzger hat abgedruckt wie ein Weih.
Die Frau Audorf hat auch ein Denkmal bekommen. Die Grundschullehrerin, die immer Montag früh anreiste aus München für ihre Grundschulwoche in Säuen bei Wasserburg. Hören wir mal rein.
Da sind dann ein Haufen von uns am Bahnhof gestanden und haben gewartet, bis sie endlich da war. Wie es dann ausgestiegen ist, haben alle durcheinander geschrien. Frau Audorf, Frau Audorf, darf ich eine Taschen tragen? Sie hat geschaut, dass sie jetzt Kinder mal zum Tragen zurückgekommen ist. Das war natürlich das Hexte. Dann sind wir miteinander die 2 Kilometer von Säulen auf Röhren gegangen. Wenn ein schönes Wetter war, sind wir bloß kurz an der Schule stehen geblieben, haben unsere Sachen ins Klassenzimmer da und los ist gegangen. Meistens runter zu der Innleiten, Richtung Zeh. Da haben wir dann Pflanzen bestimmt, gerechnet, gespult und gesungen. War's wieder aber schlecht, dann sind wir im Klassenzimmer geblieben. Und die Frau Audorf hat sich vor dem Doktorbaum auf seine Schulbank aufgesetzt. Und obwohl sie schon ein bisschen älter war, haben wir Buben eine Ganshaut gekriegt, weil man so viel von ihren Füßen gesehen hat. Schöne Füße waren's, braun und gar nicht käsig.
Das haben sie genau gesehen.
Das haben wir gesehen. Schöne Füße hat's gehabt und die waren gar nicht käsig. Braun und gar nicht käsig. Dann hat sie den Doktorbaum gefragt, wo sie wieder gewesen sind, auf welchem Berg. Weil er war damals der einzige von uns, der einen Ausflug machen durfte am Wochenende. Wir Dorfkinder haben ganz gespannt zugehört, weil die Bergwelt war für uns noch ganz fremd damals. So ohrschichtig sind wir gewesen.
Ohrschichtig, unser Wort vom Anfang. Ja. So simpel, geradeaus, einfach.
Einfach, ja, ja.
Aber bevor hier jetzt zu viel Nostalgie durch die Gegend weht, also da sind auch Sachen drin, die Wirtin mit den Riesenschnitzeln und ihr sterbender Mann in der Küche, Mensch.
Ja, ja. Ich meine, das war halt eine Wirtin aus Leib und Seele. Und die hat sich nicht vorstellen können, dass da, wenn der Mann stirbt, dass sie da die Wirtschaft zusperrt. Und dann hat sie gesagt, ja, kann ich die Wirtschaft nicht zusperren, bloß weil er stirbt. Und vorher ist der Mo sterbenskrank in der Wohnung über der Wirtschaft gelegen und dann hat sie mitsamt seinem Bett abgetragen lassen, in die Küche eingestellt und ihm das gesagt. Ja, kann er die Wirtschaft nicht zusperren, bloß weil er stirbt.
Das ist aber schon hart. Gar nicht lustig.
Nein, das ist gar nicht lustig. Das ist hart. Und sowas taucht bei mir in meinen Geschichten auch immer wieder auf, weil das, was auf dem Land passiert, hat durchaus eine ziemliche Härte. Immer wieder. Immer wieder. Ja.
Und der Klang soll es ein bisschen abfedern und Luft lassen für die Fantasie.
Ja, das ist eigentlich meine Idee, dass der Klang die letzte Geschichte so ein bisschen aus sich schwingen lässt und die nächste schon ein bisschen vorbereitet.
Bayern 2, 1:1 der Talk, heute auf Hausbesuch in Unterreit bei Wasserburg. Und in der Gegend ist er auch geboren, der Erwin Rehling, Februar 1954 in Säuen. Damals 2000 Einwohner. Was war das für ein Ort? Was war das für ein Elternhaus?
Ja, also Säulen war ein Dorf, ein Bauerndorf, ein Bauernkauf. Und es hat ein paar Wohnhäuser gegeben, da haben Arbeiter drin gewohnt. Und in einem dieser Wohnhäuser bin ich aufgewachsen. Mein Vater war Installateur, der hat in Grabersee als Installateur gearbeitet. Und meine Großeltern haben das Haus gebaut in den 30er Jahren. Und ich bin in unmittelbarer Umgebung und Nähe bei den Bauern eben aufgewachsen und bin da auch großteils gewesen, habe da auch mit denen Brotzeug gemacht und die haben mir dann immer wieder ein bisschen so was angeschafft, was ich so machen kann, so kleine Geschichten. Und ich glaube, ich kann sagen, ich habe eine sehr behütete Kindheit gehabt. Meine Mutter hat immer so mit einem Auge auf uns geschaut, wo sind sie gerade und so. Und auch die ganzen Leute aus dem Dorf. Jeder hat gewusst, wo die Kinder sich gerade aufhalten. Man hat nur ein bisschen so, ja, schaut ein bisschen auf die Kinder. Es war nicht so wie heute. Wir haben Freiheiten gehabt. Wir waren überall. Und ich kann mich zum Beispiel erinnern, da hat es einen Badesee gegeben bei uns. Und ich bin ja Nichtschwimmer. Und ich habe mich immer gefürchtet vom Wasser. Und in der Zeit, wo die anderen beim Bauen waren, war ich mit der Oma im Wald, dann Zapferglauben, Erdbeeren so, Blaubeerenbrocker, Himbeerenbrocker. Und ich habe eine ganz spezielle und eine unmittelbare Beziehung mir entwickelt mit meiner Oma zum Wald. Ich liebe den Wald. Ich mag den Wald. Und wenn ich jetzt sehe, wie er da, also da momentan abgeheizt wird, dann kriege ich einen Vogel.
Und Sie können bis heute nicht schwimmen?
Nein, ich kann nicht schwimmen. Hat mich auch nie interessiert. Meine Mutter hat das Wasser gescheucht und ich scheiche es auch.
Die Mutter war eine ganz junge. Also ja. Die hat ja noch zwei Töchter gehabt. Eine Schwester von Ihnen ist älter, die andere jünger. Die Mama selber war beim letzten Kind 22. Puh. Eine Art warmherziges Universalgenie.
Ja, die hat ja 1000 verschiedene Berufe. In ihrem Hausfrauendasein hat die einfach drauf gehabt. Die hat genäht, die hat gestrickt, die hat wunderbar gekocht. Die hat einfach wirklich alles drauf gehabt. Und wir Kinder haben das natürlich sehr genossen. Wir waren einfach wunderbar angezogen. Und die Leute im Dorf haben gesagt, ja, schau dir die Mali an. Jetzt ist so jung und hat die drei Kinder und die schauen so gut aus und sind so gepflegt irgendwie beieinander. Und das hat uns einfach irgendwie immer eine ganz große Freude gemacht, dass das für meine Mama auch irgendwie was Spezielles war. Und sie war ganz eine musikalische Frau. Sie hat unheimlich gern gesungen und wir sind dann oft alle beieinander geguckt am Radio und haben uns die bunten Plattenteller von Fred Rauch angehört. Und sie war wirklich eine ganz feine Sängerin. Und mein Vater, der hat Waldhorn gelernt, bis der Krieg vorbei war. Und dann war es eben vorbei. Und der hat mir vor, was weiß ich, das ist schon wieder länger her, aber irgendwann, er hat mir es lange Zeit nicht gesagt, sein zweites Instrument war kleine Trommel. Also der hat es nicht gespielt. Und ich habe es aber nicht gewusst.
Der Sohn hat sauber fortgeführt, würde ich sagen. Aber haben es denn auch die Beatles und die Stones bis Säuen geschafft?
Die haben es auf jeden Fall bis Säuen geschafft. Und zwar, wann war das? 60er, bin ich in die Schule gekommen, dann 65 und dann sind schon die ersten Bands gekommen. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass wir da mit großen Tonbändern haben wir da alles aufgenommen, mitgeschnitten, so Radiosendungen und haben uns austauscht und so. Und das, ich war fasziniert von dieser Musik und das hat mich dermaßen angetörnt und angemacht, diese Beatles und die Stones und Doors und wie sie alle heißen, die ganzen Bands, Chicken Shack und Frank Zappa habe ich sehr geliebt. Ich kann heute noch Frank Zappa, die ja wirklich ganz komplizierte Melodien vorhin gesagt, kann ich heute noch pfeifen. Oder nicht pfeifen, sondern ich kann singen. Miteinander haben wir uns diesen musikalischen Kosmos erarbeitet. Und das war für uns eine riesige Gaudi. Und wir haben so einen Spaß gehabt. Und wir sind, wenn ich vom Bahnhof ins Gymnasium gegangen bin, hast du das schon gehört? Da ist eine neue Band gekommen, Van der Graaf Generator und so. Und das war dann für uns total spannend. Ja, fantastisch.
Ja, die späten 60er, da hat sich schwer was gerührt. Ihr Vater war zeitgleich, Sie haben es ja gerade gestreift, an der Nervenklinik Gabersee als Installateur angestellt, war Sozialdemokrat, daheim lag der Vorwärts. Ja. Da waren es schon ein bisschen Exoten in Oberbayern, oder?
Ja, natürlich. Klar. Also wir haben oft einmal gesagt, wenn Wahlen waren, dann haben die Leute gesagt, die da irgendwie Wahlhelfer waren und so, haben das geflüstert. So, jetzt hat die SPD wieder neue Stimmen dazu gekriegt. Weil es waren ja wenige. Also politisch gesehen waren wir Exoten und ich bin dann eigentlich aus dieser Familie auch rausgewachsen und ich bin einfach immer linker gewesen. Immer. Immer.
Noch linker als die SPD. Gibt's denn sowas? Und Sie waren wohl ein ganz guter Schüler, haben dann Abi 75 hingelegt in Wasserburg und dann Zivildienst Altenpflege. Hat es Ihnen getaugt?
Also das hat mir so getaugt, diese Zivildienst, dass ich dann mir gesagt habe, ich möchte Altenpfleger werden. Das hat mich so erfüllt, diese Arbeit. Also erstens einmal, wenn man aus dem Gymnasium kommt und keine Ahnung von irgendwas hat, wie das Leben tatsächlich spielt, gell? Wenn man dann so mitkriegt, wie die Leute teilweise armselig da liegen und wie man einer mit ganz wenig ganz große Freuden machen kann, das hat mich so berührt und das hat mir so Freude gemacht. Und ich wollte dann unbedingt Altenpflege werden. Und was dann auch noch war, was interessant ist, da haben dann ganz viele Leute gesagt, wie ich gegangen bin. Geld du besuchst und schon, komm vielleicht wieder vorbei und so. Ich habe dann gesagt, so, freilich komme ich vorbei. Aber ich bin nie mehr wieder gegangen. Nie mehr wieder. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, ich habe ja nichts mehr machen können für sie. Ich habe ihnen nicht helfen können. Punkt.
Ja, aber sie wurden auch kein Altenpfleger, warum nicht?
Ich habe damals das beste Abitur in Geografie gehabt, aber gleichzeitig das schlechteste in Englisch. Und mein Geografielehrer hat zu mir gesagt, bist du wahnsinnig, du musst unbedingt was studieren, du bist mein bester Schüler gewesen und so. Ich habe dann zum Studieren angefangen, aber ich bin beim Studieren einfach total unglücklich gewesen.
Zu Gast bei Norbert Joa.
Erwin Rehling, Volksmusik-Anarchist.
Und den darf ich besuchen unterm Dach auf seinem ehemaligen Bauernhof bei Wasserburg. Ja, wir reisen durch sein Leben. Das Studium hat er gerade geschmissen. Altenpfleger ist er auch nicht geworden. Also erstmal nach dem Ganzen autodidaktisch mitgeholfen, bei einem Bildhauer am Gussofen gearbeitet. Was denn so?
Die Bildhauer haben natürlich sofort gemerkt, das ist ein zaher Hund, der kann arbeiten. Und ich habe mich dann speziell mit der Flex irgendwie total fit gemacht. Ich war wirklich ein guter Flex. Ich habe die ganzen Metalle, weil da ist dann teilweise auch nicht mehr gegossen worden, sondern geschmiedet. Und dann musste man die ganzen Bleche herrichten. Und das war immer meine Arbeit. Und im Guss habe ich dann beim Egon Stöckli gearbeitet. Und da war ich dann ganz oft beim Gessen dabei. Und wenn es dann Abend geworden ist und wir haben den letzten Guss gemacht und es hat alles geklärt schon, das war fantastisch. Das war für mich also ein Wunder. Das war eine wunderbare Arbeit. Es war ganz hart. Und ich merke es halt jetzt irgendwie, das Kreuz ist nicht mehr so ganz gut. Und da war, also das war schon eine knallharte Geschichte.
Ja, aber zum Ausgleich haben Sie dann auch ein Instrument nach dem anderen sich selber beigebracht. Im Zentrum aber früh das Schlagzeug. Dann kann man sich auch vorstellen, wie Sie bei einer freien Theatergruppe reinpassen. Ihre hieß Mohn mit 2 O als Trommler. Wie kann ich mir da so eine Show vorstellen?
Mohn-Theaterlandschaft hat hauptsächlich mit Umzügen gearbeitet. Wir sind also in ganz Deutschland umeinander gekommen und mit Hochstelzen und wir waren spezialisiert auf Umzüge.
Also so wie so ein Gauklertrupp, der
ja,
kommt.
So ein Gauklertrupp. Aber ich habe immer getrommelt. Und ich bin noch nie auf Stelzen gewesen. Das war mir zu blöd. Oder wollte ich nicht. Da habe ich es näher gespielt. Ich habe praktisch den Zug immer angeführt. Und das war, also da sind wir in Hannover. Hannover war das einzige Straßenfest, wo wir immer eine feste Gage gehabt haben. Ansonsten haben wir da immer jemanden dabei gehabt, der gesammelt hat. Und das hat aber gut funktioniert. Mit dem Mercedes-Bus. Ja.
Klingt nach einem ziemlichen Hippie-Leben. Einem lustvollen. Allerdings, Sie wursteln sich auch so langsam dem 30. Geburtstag entgegen. Ging das ganz ohne Bange?
Nein, das habe ich nicht. Das Gefühl habe ich nicht gehabt. Weil ich habe immer was zum Tag gehabt, künstlerisch. Und das ist ja dann bald mit den Interpreten losgegangen.
Ja, dieses mittlerweile bekannt berühmte Trio. Anno 83 ging es los. Die Interpreten, da waren sie 29. Aber da war eben nichts Jazz oder Rock, sondern Volksmusik, Avantgarde und Anarchie. Was war denn der Ansatz? Also reine klassische Volksmusik war es ja auch nicht.
Nein, teilweise waren es klassische Volksmusikstücke, aber wir haben uns an der Sprache entlang gehangelt. Weil der Dialekt hat für jedes kleine Ding, also wenn ich jetzt da im Eck ein bisschen Stab sieg, dann liegt da ein Flunserl. Das ist ein Flunserl. Und wir haben uns da stark mit den Texten auseinandergesetzt und haben dann aber die Jazzmusik und die Rockmusik im Kopf gehabt und haben uns an den teilweise sehr anarchistischen Texten aneinandergekrängelt.
Ja, oder Sie haben sich selber eine Vorgabe hingelegt und die dann vertont. Wir hören mal rein. Das Stück heißt Slow Cow, die langsame Kuh. Man sieht sie regelrecht. Thank you. Die spielerische kindliche Freude bleibt über allem, oder?
Natürlich, natürlich. Klar, das ist das, was mich irgendwie am Leben hält. Und es ist meine ganz individuelle Herangehensweise und da lasse ich ja nichts drüber gehen.
Und schneller geht's jetzt gleich zu beim Zehnerl. Das ist rhythmisch gar nicht so ohne.
Ja, sehr anspruchsvoll, was wir da machen. Das ist kein Schmarrn. Das war also wirklich ganz hohe Kunst, was wir da gemacht haben. Und wir haben ja immer eine Presse gehabt, dass du wirklich einen Vogel kriegst. Die Leute haben uns geliebt.
Ja, nur habe ich mich gefragt, Sie sind ja bei Trikont gelandet. Linker wird's nimmer, der legendäre linke Verlag. Aber war und ist Volksmusik politisch?
Natürlich ist Volksmusik politisch. Das ist die politischste Musik, die man sich überhaupt vorstellen kann. Das sind ja Texte, die sind ja teilweise unter den Leuten, die da auf den Höfen gearbeitet haben. Die haben ja da eine eigene Sprache gehabt. Das waren ja eigene Codes, die sonst keiner verstanden hat. Wie man sie Jodler das war Anarchie. Das hat was Anarchistisches gehabt.
Und auch nicht nett und hümeln, sondern zum Teil gegen die da oben?
Ja, zum Teil, auf jeden Fall. Natürlich zum Teil gingen die da oben. Ja, ja.
Und Sie hatten eine große Zeit mit den Interpreten, 800 Konzerte in Europa, sogar einmal durch Brasilien getourt mit der Musik. Anno 2000 war dann Schluss, da waren Sie 47 und haben dann noch mitgemacht, das fand ich auch erstaunlich, bei Dokumentarfilmen, die Musik unter anderem auch dafür geschrieben. Und der dritte Film, da haben sich mir die Haare hochgestellt. Südmähren, ein Dorf wird geflutet, versunkene Geschichten. Und in einer Einstellung sieht man auf dem Riesenteppich alle ausgestopften Hunde des ehemaligen Barons, vor allem Docken. Das sind Dutzende gewesen. Uah.
Ja, ja. Wir haben dort gedreht mit der Elsa Fischer. Und die Elsa Fischer war die Tochter vom Verwalter, vom Baron Haas von Hasenfeld. Und der hat Tiere geliebt. Der hat einen eigenen Zoo gehabt und so. Und dann, der hat die ganzen Hunde, die ihn umgeben haben, im Laufe der Jahre also einfach ausgestopft. Und wir sind dann einmal hingekommen in den Raum. Und dann hat die Elsa gesagt, ja, das ist die Blutschi und das ist der Watschi. Und die hat sie alle noch gekannt. Und die haben alles, aber ausgestopfte Katzen. Und dann hat sie mir gesagt, ja, das war seine Fantasie. Ja, mit diesen ausgestopften Hunden, das war unglaublich. Weil wir haben dann natürlich auch die spezielle Musik dazu gemacht, so was Walzer angelehntes. Und die Elsa war einfach, die war damals 94 und die hat Geschichten erzählt aus dem Stegreif. Das war wirklich für uns unglaublich. Das war ganz, ganz besonders. Das war wirklich eine ganz spezielle Arbeit von uns, die wir sehr geliebt haben. Und die Elsa ist dann mit 100 gestorben. Die ist 100 geworden.
Aber das Gefällige, das Kommerzielle, dass man richtig Geld dabei rausschaut, das hat Sie nie interessiert?
Naja, mir geht es halt darum, dass ich einfach weitermachen kann. Ich brauche so viel Geld, dass ich meine Projekte irgendwie finanzieren kann, weil ich habe nur so viel im Kopf und so viele Ideen, es muss ja irgendwie weitergehen. Und dass ich irgendwie reich werde, das habe ich ganz schnell gemerkt, dass das sowieso nicht sein wird. Aber ich will einfach arbeiten und ich will in Ruhe arbeiten können und ich habe viele Sachen noch vor. Und wenn sie das finanzieren lässt oder wenn ich damit irgendwie einigermaßen über die Runden komme, mit meiner Freundin zusammen natürlich auch, dann bin ich eigentlich ganz glücklich. Ich war schon so lange nicht mehr in Urlaub. Ich brauche das einfach nicht. Ich bin da und mache meine Arbeit und fertig.
Jetzt kommt eine, die vor Monaten erstmals bei einer Grammy-Show gesungen hat. Nicht lang nach ihrem 80. Geburtstag. Es ist also vermutlich nie zu spät. Joni Mitchell, Night of the Iguana. The tour bus came yesterday. The driver's a mess today. It's a dump of a destiny, but it's got a need. Now the kid in the see-through blackness. She's moving it hard on his holy vibes. Since the preacher's not dead. We'll be right back. Bayern 2, 1:1 der Talk. Heute auf Hausbesuch bei Erwin Rehling in der Nähe von Wasserburg. Der hat ein Künstlerleben aufgebaut auf Klang und Sprache und Experiment. Ja, schon gewagt eigentlich, oder, im Rückblick?
Ich habe es nicht anders machen können. Das eine hat das andere ergeben und ich bin eigentlich, weißt, wenn ich dann mir sage, darf ich es wieder so machen, dann sage ich ja.
Sie haben übrigens auch 150 Live-Auftritte hingelegt an der Seite vom Udo Wachtfeitel, der Hüldners Inspektor Cajetan liest, großartig liest, mörderisches Bayern. Denkt man nur, ich sitze bei Ihnen ja in der Dachkammer und schaue aus der Dachschräge raus. Idyllischer wird's nimmer. Und gleichzeitig machen sie immer mit bei mörderischem Bayern.
Ja, natürlich, konnte ich schon nachvollziehen, was da abgeht. Und wir haben einfach einen riesen Gaudi gehabt und der Udo ist ein wunderbarer Kollege. Also wir sind immer mit Freude da hingefahren, dass wir das machen. Und für uns als Musiker war das ja einfach Wahnsinn. Wir sind hingefahren, haben unser Geld verdient und sind wieder gefahren. Und sonst musst du ja bemühen, dass du irgendwie Jobs kriegst und so weiter und so fort. Aber der Udo zeigt halt einfach Leid. Und das hat er auch verdient, weil der Udo ist ein wunderbarer Leser. Und ich habe auch viel gelernt von ihm. Ja, wie man sie auf der Bühne gibt, wunderbar.
So hat sich das Verbrechen gelohnt.
Ja, auf jeden Fall. Ja, natürlich. Klar.
Ganz privat mal gefragt, der Erwin Rehling ist letztlich ohne Familie durchs Leben gesegelt.
Ich habe natürlich verschiedenste Beziehungen gehabt, immer wieder. Und das ist ja natürlich dann auch oft einmal schmerzhaft auseinandergegangen. Mal war ich dann derjenige, der jemanden sitzen hat lassen. Mal bin ich wieder sitzen lassen worden. Also das hat sich so ungefähr die Waage gehalten. Aber das, ja, so war es halt. Was willst du machen?
Ja, dann schauen wir in die Gegenwart. Sie unterrichten an der Musikschule Mühldorf. Ja. 5- bis 18-Jährige, ja. Wahrscheinlich auch Schlagzeug, Marimba und so. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, hält es jung oder lässt einen das erst recht alt aussehen? Sie sind vor ein paar Wochen 70 geworden.
Also das ist für mich ein absoluter Jungbrunnen, vor allen Dingen die Kleinen. Und ich habe wirklich einen Draht zu denen und ich kann die fördern. Ich kann jeden nehmen, so wie er ist. Und das ist für mich ein pädagogisches Vergnügen, mit denen das Selbstbewusstsein zu geben, dass die wirklich was lernen wollen und Lust haben zu spielen und auch schon was können. Und dann habe ich natürlich welche, die sind schon fast 10 Jahre bei mir und da merke ich, die sind richtig gut geworden. Die sind richtig tolle Drummer geworden. Und das macht mir natürlich ganz große Freude. Und im Endeffekt ist es dann so, da habe ich mal gehört von einem Kollegen, ich weiß nicht mehr von wem, der hat gesagt, ja, wenn die besser werden wie du, dann hast du nichts falsch gemacht. Und das stimmt, weil ich bin Musiker.
Ja, und Sie haben alles durchs Tun, durchs Machen gelernt.
Ja.
Ohne Akademie, ohne Musikhochschule. Ja. Kein Bedauern?
Nein. Nein, ich bedauere das nicht. Ich bedauere das nicht, weil ich habe dadurch einfach mir selber einen ganz individuellen Zugang zu den ganzen Instrumenten, die ich spiele, selber gebaut. Und jetzt zum Beispiel, wenn ich mit dem Piet Holzapfel spiele, der hat ja Posaune studiert und das ist ein richtig studierter Musiker. Und das macht mir einfach ganz große Freude, weil der Piet, der kann alles. Der kann improvisierte Musik spielen und so. Und wenn wir zwei uns treffen und wir haben einen völlig anderen musikalischen Background und können aber trotzdem spielen miteinander und haben auch Lust drauf, dann ist das wunderbar.
Jetzt sprechen wir noch jemanden an, der vorhin schon im Raum war, als warmherziges Universalgenie. Die Mama, ihre Mutter, ist vor Wochen gestorben mit 90. Ja. Egal, wann es passiert, es ist ein Riesenloch. Hm?
Ja, sehr traurig, sehr traurig. Hat mich sehr traurig gemacht, weil Mutter und Sohn ist irgendwie ganz was Inniges und ganz was Besonderes. Und wir haben zum Schluss eine Beziehung gehabt, wir sind Stirn an Stirn beieinander gesetzt, Stirn an Stirn. Und 2 Tage bevor es gestorben ist, hat sie zu mir gesagt, ja, ich muss jetzt sie nehmen auf. Und 2 Tage später war es tot. Und das war wirklich, also die letzten Tage mit ihr, das war für mich sehr anrührend und berührend. Und sie war ein wunderbarer Mensch und so ist sie auch gegangen.
Und was vielleicht auch neu ist durch die Generation, sie durften noch Bub sein mit 69.
Ja, klar. Ich bin Bub mit 69. Ja. Ich bin ein alter Depp, ja. Aber ich bin auf der anderen Seite irgendwie, habe ich mir meine Jugendlichkeit, glaube ich, immer bewahrt. Und ich bin ein sehr kommunikativer Mensch. Ich komme mit den Leuten und ich mag die Leute. Und ich habe einen Draht zu den Leuten. Ich mag die Leute.
Ich merke es, ich höre es. Und Sie haben auch noch einen Haufen Projekte im Kopf. Eins heißt, das Dorfwirtshaus stirbt. Es wird wahrscheinlich ein vertonter Abgesang. Ein anderes, neues von früher, Teil 2. Der erste Joint und die Kommune in Gatterberg. Ist es denn noch so wie vor Corona, dass man davon leben kann, dass man häufig genug auf eine kleine Bühne kommt, dass Leute kommen?
Nein, mit Corona hat sich alles verändert. Also ich merke das ganz stark.
Naja, jetzt ist doch 4 Jahre her.
Ja, ja. Also jeder, der sagt, es ist alles wieder beim Alten, der lügt. Das gibt es nicht. Ich merke das so stark. Und auch wenn ich mit Veranstalterinnen und Veranstaltern rede, dann sagen die teilweise, wenn man auf 50% kommt, dann ist es gut. Ja, also das ist schwierig. Es ist natürlich anders. Es ist anders bei den Kabarettistinnen und Kabarettisten oder sagen wir mal beim Mainstream. Das weiß ich ja nicht. Da kenne ich mich ja nicht aus. Aber mir ist nicht bang. Nein, mir ist nicht bang. Aber so gut wie vorher, ja, mei.
Müssen Sie denn noch oder wollen Sie noch auftreten mit 70?
Ich muss, aber ich will. Und ich will unbedingt, weil ich habe noch so viel Zeug auf der Platte, ich möchte einfach nicht aufhören. Nein, nein, nein.
Ich höre auch die Energie, wäre auch verschossen. Also, ich sag mal, im März sind Sie zu erleben in Rimsting und in Mühldorf. Und im Juli übrigens im Münchner Valentin-Museum. Und alles live und jedes Mal ist es ein bisschen anders.
Ja. Ja, das ist natürlich ganz spannend, weil es gibt Leute, die kommen 3-4 Mal zu mir und sagen, wir kommen so gern, weil wir das so genießen, weil du spielst jedes Mal anders, es ist jedes Mal anders und das mag ich natürlich, weil das ist halt so.
Dieses Gespräch wird sich auch nicht mehr genauso wiederholen lassen. Ich bin froh, dass ich rausgekommen bin in die Nähe von Wasserburg. Danke, Erwin Rehling.
Danke Ihnen, ich bin sehr froh und es war wirklich ein großes Vergnügen mit Ihnen. Vielen, vielen Dank.
Das freut mich sehr. Wir könnten zum Rausschmeißen, in Anführungszeichen, noch das Tambourin kreisen lassen mit den Schussern. Und ich erzähle so lang, was noch passiert.
Ja, ich hab die.
Da kommen lauter kleine Glasmurmeln in ein Tambourin.
Lauter kleine Schusser.
Und während die kleinen Glasschusser über die Innenseite kullern, sage ich Ihnen noch, das Gespräch mit Erwin Rehling finden Sie jederzeit in der ARD Audiothek. Und mit Blick hier aus dem Dachfenster bei Wasserburg gen Süden fällt mir noch ein, ein Podcast finden Sie dort auch, Bergfreundinnen. In den 9 Folgen geht es ums Scheitern an ganz hohen Bergen, was aber nicht heißen muss, dass alles vergebens war.